NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Muss das gestrige Bundesligaspiel des Borussia Dortmund-Vereins gegen den 1. FC Köln wiederholt werden? Oder sind die Kölner einfach nur schlechte Verlierer? Darüber diskutiert heute die Fußballwelt. Videobeweis hin oder her. Wir haben gleich den Stand der Debatte auf dem Platz und vorm Schiedsgericht. Außerdem geht es um den Billigflieger Ryanair und seine Strategie gegen verspätete oder gestrichene Flüge in Europa. Dazu bekommen Sie die Hintergründe. Und wir gehen nach New York zu den Vereinten Nationen. Dort hatte heute US-Präsident Donald Trump seinen ersten Auftritt, den viele mit großer Spannung erwartet haben. Als erstes aber in Bericht und Kommentaren das Thema Rücksichtslosigkeit gegenüber Hilfebedürftigen. 3 Bankkunden in Essen sind heute zu Geldstrafen verurteilt worden, wegen unterlassener Hilfeleistung. Sie hatten vor knapp einem Jahr im Foyer einer Bank einem zusammengebrochenen 83-Jährigen nicht geholfen und stattdessen ungerührt ihre Bankgeschäfte abgewickelt. Denise Friese.
Die Geldstrafen gehen bis 3.600 Euro bei maximal 90 Tagessätzen. Damit ist keiner der Angeklagten vorbestraft. Der Richter sprach sogar von einer Scheiß-Egal-Haltung bei einer Angeklagten und er sehe eine gehörige Portion Gleichgültigkeit bei allen dreien, so der Gerichtsdirektor Hermann Heimeshoff.
Für die Würdigung des Gerichts war es ganz eindeutig, dass hier ein offensichtlich hilfloser Mann lag, dass ein Unglücksfall vorlag. Der Mann lag am Boden, bewegte sich teilweise noch. Er war also ganz anders als eine schlafende Person zu erkennen. Er lag auch mitten vor den Automaten, die von den 3 Personen aufgesucht wurden, sodass nach Auffassung des Gerichts kein Zweifel bestand, dass hier eine Situation vorlag, wo hätte geholfen werden müssen.
Für den Tod des Rentners sei aber keiner verantwortlich. Ein Rechtsmediziner stellte dar, dass der 83-Jährige schwere Hirnverletzungen erlitten hatte, weil er mit dem Schädel mehrmals ungebremst auf den Steinboden gefallen war. Auch schnellere Hilfe hätte seinen Tod wohl nicht verhindert. Alle Angeklagten sagten, dass es ihnen leid täte, verwiesen aber auch auf eigene Probleme, mit denen sie beschäftigt gewesen seien. Der Anwalt eines Angeklagten, Christian Küppers, sagte außerdem, es sei nicht zu sehen gewesen, dass der Mann Hilfe brauchte.
Er hat ja den Mann gesehen, den konnte man ja auch nicht übersehen, ist da rein, hat seine Bankgeschäft gemacht und ist da raus und hat den dort Liegenden wahrgenommen natürlich. Aber mit der Erfahrung, dass da immer mal wer liegt, nicht sesshafter, und hat er sich da nichts weiter bei gedacht.
Der Mann, der schließlich 20 Minuten später Hilfe geholt hat, Patrick Spitzer, war als Zeuge im Gerichtssaal. Für ihn keine Frage, dass er immer nachsieht, ob jemand Hilfe benötigt.
Was habe ich gedacht? Ich kam in der Bank rein und sah den Herrn da liegen und der braucht Hilfe. Mir war das egal, ob das ein Obdachloser ist oder ein anderer. Ich will einen Notruf, wenn jemand am Boden liegt und Hilfe braucht. So bin ich erzogen worden.
Der Richter betonte, dass er ausgewogen geurteilt habe. Nur eine Geldstrafe, die für ihn auch darin begründet ist, dass das Verfahren auch eine Signalwirkung in der Öffentlichkeit hat. Wenn sich nun alle an die eigene Nase fassten, hätte der Prozess schon einiges bewirkt.
Wie verroht muss eine Gesellschaft sein, damit so etwas passieren kann? Deutschlandweit sorgt der Essener Fall für Schlagzeilen. Immerhin gibt es jetzt dieses Urteil in der Sache wegen unterlassener Hilfeleistung, eine Geldstrafe. War es das an öffentlicher Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt? Hier ist die Meinung von Thomas Becker.
Es waren verstörende Bilder, die uns heute im Saal 1 des Amtsgerichts Essen-Borbeck gezeigt wurden. Bilder einer Überwachungskamera im Vorraum der Bankfiliale. Sie zeigen, wie der Rentner an einem Bankautomaten zusammenbricht, wie er sich aufrappelt, erneut stürzt und schließlich ohnmächtig liegen bleibt. Und dann kommen nacheinander Kunden herein, schieben sich an dem Mann vorbei, der lang ausgestreckt mitten im Weg liegt, werfen gerade mal einen kurzen Blick auf ihn hinunter, gehen zum Bankautomaten, erledigen ihre Geldgeschäfte und gehen wieder. Eine halbe Stunde lang wendet sich keiner, kein einziger, dem bewusstlos am Boden liegenden zu, vergewissert sich, fragt nach, was los ist, versucht zu helfen. Auch nicht der Kunde, der schließlich den Notruf wählt. Selbst er geht einfach an dem hilflosen Rentner vorbei. Für die Verteidiger im Prozess war genau das ein Indiz dafür, dass die Situation nicht zu erkennen gewesen sei. Die Angeklagten hätten nicht absichtlich weggesehen, sondern einfach nicht erkannt, dass da jemand Hilfe brauchte. Schließlich lägen dort häufig Obdachlose, einfach um zu schlafen. Ist das glaubwürdig? Ist das ein Indiz für eine zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft? Der Richter hat heute eine eindeutige Entscheidung getroffen. Die Angeklagten hätten helfen müssen. Er warf ihnen, so wörtlich, eine Scheiß-Egal-Haltung vor und sprach sie schuldig wegen unterlassener Hilfeleistung. Ein wichtiges, ein richtiges Urteil, finde ich. Wenn wir als Gesellschaft akzeptieren würden, dass Menschen einen Hilflosen einfach liegen lassen, wenn die Justiz das nicht bestrafen würde, dann wäre genau das ein Beweis dafür, dass wir auf dem falschen Weg sind. Genau hinsehen, die Augen offen halten, nicht mit Scheuklappen den eigenen Plan verfolgen, ohne wahrzunehmen, was unmittelbar neben uns geschieht, ohne zu bemerken, wenn jemand Hilfe braucht, das müssen wir von uns verlangen können. Wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns womöglich irgendwann selbst schuldig, wegen fehlender Mitmenschlichkeit. Was hätte ich getan in dieser Bank? Natürlich ist das die Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Und im Gespräch unter Pressekollegen, während und nach dem Prozess, wurde sie sehr verschieden beantwortet. Das könnte mir nie passieren, meinten die einen. Die anderen runzelten nachdenklich die Stirn. Wirklich nicht? Im Stress, wenn wieder mal 1000 Sachen gleichzeitig zu erledigen sind, wenn vielleicht noch persönliche Sorgen dazukommen, wie es bei zweien der heute Angeklagten der Fall war? Es war erschreckend zu sehen, wie vielen das passieren konnte in der Bank in Essen-Borbeck. Alle ohne böse Absicht, alle einfach gleichgültig, mit sich selbst beschäftigt. Der Richter meinte zum Abschluss der Verhandlung heute, wenn sich nach dem Urteil alle, die darüber reden, an die eigene Nase fassen, dann hätte der Prozess schon einiges bewirkt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Thomas Becker. Es gibt reichlich Ärger unter Fluggästen, nicht nur denen von Air Berlin. Bei mehreren Fluggesellschaften sind in den letzten Wochen Flüge verschoben oder ganz gestrichen worden. Das Ziel Pünktlichkeit gerät dem gegenüber ins Abseits, europaweit. Und das merken die Airlines natürlich auch. Inzwischen hat der Billigflieger Ryanair auf das Thema reagiert. Er will bis Ende Oktober täglich mehrere Dutzend Flüge streichen, damit, so heißt es, die verbleibenden Verbindungen verlässlicher sind. Stefanie Pieper.
Auf seiner Internetseite schreibt Ryanair, bis zu 50 Flüge pro Tag würden gecancelt. Allein heute sind es allerdings der offiziellen Liste zufolge 56 Verbindungen, darunter auch die von Frankfurt-Hahn nach Ibiza, Mailand-Malpensa und Porto sowie die von Hamburg nach Manchester. Am Firmensitz in Dublin erwischte ein Reporter von Sky News am Mittag den Ryanair-Chef Michael O'Leary, als dieser zu einer Krisensitzung eilte.
Es ist offenkundig ein Durcheinander. Da wir jeden Tag mehr als 2500 Flüge anbieten, ist das Problem zwar vergleichsweise klein, aber die betroffenen Passagiere hatten natürlich Unannehmlichkeiten.
Bisher hat Ryanair nur die Flugstreichungen bis einschließlich Mittwoch veröffentlicht. Die Airline will indes 6 Wochen lang Strecken canceln. Mehrere hunderttausend Passagiere sind demnach die Leidtragenden und Millionen weitere verunsichert. O'Leary entschuldigte sich bei denen, die bereits Opfer der Annullierungen geworden sind.
And for that we're sincerely apologize and we're working very hard at the moment to make sure we finalize the list of flight cancellations.
Man arbeite gerade daran, eine Liste aller ausfallenden Flüge zu erstellen, versprach der Ryanair-Chef. Der Sprecher der deutschen Pilotenvereinigung Cockpit sagte der Mitteldeutschen Zeitung für die morgige Ausgabe, Ryanair-Piloten würden das Weite suchen und deshalb würden Flüge gestrichen. Die Billig-Airline Norwegian bestätigte inzwischen, dass sie in diesem Jahr bereits 140 Piloten von ihrem irischen Konkurrenten abgeworben hat. Doch O'Leary bestreitet auf die Frage des Sky-Reporters, dass die Flugstreichungen damit zu tun haben.
And is that because pilots are quitting?
No, it's because we're giving pilots lots of holidays over the next number of months.
Ryanair gebe seinen Piloten in den nächsten Monaten jede Menge Urlaub, begründet O'Leary das Chaos, weil das Unternehmen das Urlaubsjahr auf den Zeitraum Januar bis Dezember umgestellt habe. Für die plötzlichen Lücken in den Dienstplänen könnte aber auch das umstrittene Beschäftigungsverhältnis der Piloten mitverantwortlich sein. Das meint etwa der Luftfahrtkorrespondent der BBC, Dominic Greaves.
Nur ein Teil der Piloten ist angestellt bei Ryanair. Andere werden über eine Agentur einen Vertragspartner angeheuert. Und es ist sehr schwierig, dieses Personal zu kontrollieren, wenn man es nicht direkt beschäftigt.
Verbraucherschützer in Europa weisen auf die Rechte der Betroffenen hin. Sie haben Anspruch auf die Erstattung des Flugpreises bzw. auf die kostenlose Umbuchung auf einen Ersatzflug sowie bei kurzfristigen Annullierungen zusätzlich auf Entschädigung Entschädigungen von mehreren hundert Euro. Die EU-Kommission kündigte an, zu prüfen, ob Ryanair dies respektiert.
Bericht von Stefanie Pieper aus London. Jetzt in den Irak. Der nördliche Teil des Landes ist ein autonomes Kurdengebiet. Hier leben knapp 6 Millionen Menschen auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie Niedersachsen. Wenn es nach dem Parlament dieser Kurdenregion geht, dann gibt es bald ein Unabhängigkeitsreferendum und das Gebiet wird ein separater Staat. Genau diese Pläne hat heute das oberste irakische Gericht gestoppt. Anna Osius.
Verfassungswidrig. Mit diesem Vorwurf ordnete das oberste Gericht des Irak an, das geplante Unabhängigkeitsreferendum in irakisch-Kurdistan zu stoppen. Sämtliche Vorbereitungen sollten unterbrochen werden, bis entsprechende Klagen geprüft seien, so der höchste Gerichtshof. Doch ob sich die Kurden an diese Anordnung halten, ist fraglich. Das Parlament der autonomen Kurdenregion im Norden des Irak hatte das Referendum für kommenden Montag angesetzt, und zwar gegen den Willen der Zentralregierung. Das kurdische Parlament fordert die Hohe Wahlkommission auf, am Montag, den 25. September, das Referendum in allen kurdischen Regionen abzuhalten, so die Leiterin des zuständigen Komitees im kurdischen Parlament bei der Abstimmung. Seit Anfang der 90er Jahre verfügen die Kurden im Nordirak über Autonomie. Sie stellen ein eigenes Parlament und mit Massoud Barzani einen eigenen Präsidenten. Dieser hat das Referendum auf seine ganz persönliche Agenda gesetzt und gab sich noch vor wenigen Tagen kämpferisch.
Wir haben bislang keinen Vorschlag gehört, der eine Alternative zur Abstimmung darstellen könnte. Wir haben den IS vertrieben und wir dachten, dass die Regierung in Bagdad uns dafür belohnen würde, indem sie unseren Wunsch nach einem eigenen Staat unterstützt. Das Gegenteil ist der Fall und deshalb hören wir jetzt nicht mehr auf Bagdad. Wir werden das Referendum nicht verschieben.
Der Zentralregierung in Bagdad gefallen solche Töne überhaupt nicht. Denn die Kurden wollen die Abstimmung nicht nur auf ihrem Territorium abhalten, sondern auch in Gebieten, um die sie sich mit der irakischen Regierung in Bagdad streiten, wie beispielsweise in der ölreichen Gegend um Kirkuk. Iraks Vizepräsident al-Maliki warnte vor einer Abspaltung und erklärte, man dulde im Irak, Zitat, kein zweites Israel. Und Ministerpräsident al-Abadi betonte, das Referendum verstoße gegen die irakische Verfassung.
Ich rufe die kurdische Führung auf, nach Bagdad zu kommen und den Dialog zu suchen. Das ist die einzige Option. Dieses Referendum gefährdet die Sicherheit des Irak und der Region. Ich sage das, weil ich die Menschen des Irak kenne. Ich kenne den Irak.
Deutliche Warnungen und auch international mehrt sich die Kritik am geplanten Referendum. Die Türkei und der Iran lehnen die Abstimmung ab, weil sie befürchten, dass die kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen im eigenen Land neuen Aufwind erhalten. Die Türkei startete jetzt ein groß angelegtes Militärmanöver an der Grenze zum Irak. Droht der Region ein neuer Konflikt? Auch die USA und die Vereinten Nationen sehen die Pläne der Kurden kritisch. UNO-Generalsekretär Guterres warnte eindringlich vor einem Unabhängigkeitsreferendum. Es gefährde die Einheit und momentanen Ziele des Irak, wie beispielsweise den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat.
Das Volk der Rohingya haben bis vor kurzem nur Südostasien-Spezialisten gekannt. Aber das ist anders geworden in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Die Rohingyas sind eine muslimische Minderheit in Myanmar, aber dort werden sie verfolgt. Viele von ihnen fliehen ins Nachbarland Bangladesch. Seit Ende August sind mehr als 400.000 Rohingyas über die Grenze geflohen. Und aus Bangladesch gerade zurück ist die Kollegin Silke Dietrich. Frau Dietrich, mit welchen Eindrücken kommen Sie zurück?
Auch mit sehr gemischten Gefühlen, weil es waren einfach chaotische Zustände dort. Sobald man in den Süden von Bangladesch reinkommt und in die bestimmten Distrikte, wo diese 400.000 Menschen, ich muss sagen, gestrandet sind eigentlich, ist es einfach sehr schwierig, das alles zu verarbeiten, weil die Menschen sind tagelang durch Wälder und Flüsse gelaufen oder sind eben mit Booten rübergekommen und haben eigentlich gar nichts in Bangladesch. Die sind zum Teil auf nackten Füßen, die wollen eigentlich nur frische Kleidung, die wollen sauberes Wasser, die wollen was zu essen. Sobald da Hilfskonvois ankommen, recken alle die Arme, springen auf die Laster drauf, versuchen irgendwas abzubekommen. Es sind noch längst nicht für jeden Zelte da. Und wenn, dann sind das eher so Plastikplanen, die so Bambusstöcke gestülpt sind, was jetzt auch noch nicht so sehr hilft. Aber es leben viele Menschen einfach im Matsch. Wenn man da mit dem Auto dran vorbeifährt, dann halten die Leute die ganze Zeit die Hände offen und fragen ein, ob man nicht irgendwas abgeben kann.
Also Matsch deswegen, weil das im Moment die Monsunzeit offensichtlich ist in der Region.
Genau, die klingt eigentlich gerade ab. Also das heißt, es ist zwischendurch entweder wahnsinnig heiß und schwül oder, und so habe ich es dann auch erlebt, Samstagnacht, ein riesiges Gewitter. 2 Stunden lang hat es Sturm geregnet und als ich am nächsten Morgen zurück ins Lager gekommen bin, stand das komplett unter Wasser. 300 Menschen, die gerade einmal Zelte hatten, sind alle wieder weggeschwommen. Die mussten mitten in der Nacht sich auf irgendwelche Hügel retten und sind dann einfach nur, waren dann unter Bäumen und haben da das Gewitter dann irgendwie überlebt. Also die sind wirklich traumatisiert, die Menschen da.
Sie haben unter anderem ein Krankenhaus besucht in einer Großstadt in Bangladesch und dort überlebende Minenopfer gesprochen. Was sind das für Menschen?
Genau, also das sind Menschen, es waren unterschiedliche. Einer hatte uns berichtet, dass um sein Dorf herum, die nennen das nicht Minen, die sagen dann Bomben im Boden vergraben. Aber was soll das eigentlich anderes sein als Minen? Der ist einfach aus seinem Dorf raus und dann ist diese Mine explodiert. Und 2 andere haben mir erzählt, dass sie ganz nah an der Grenze, noch auf der Seite von Myanmar, dann rüberflüchten wollten und in dem Moment sei eben irgendwas explodiert. Das sieht furchtbar aus, wenn man die sieht, weil die haben zum Teil keine Beine mehr. Der eine ist erblindet und waren die Schwerstfälle, deswegen sind die in dieses große Krankenhaus gekommen.
Kann dieses bitterarme Land Bangladesch denn überhaupt etwas tun für diese Menschen?
Das auf jeden Fall. Also es gibt auch, das fand ich sehr erstaunlich, viele private Leute, die dann da hingekommen sind und den Menschen erstmal Medizin gegeben haben, Wasser. Aber dadurch wird eben auch alles sehr chaotisch und durcheinander. Es sind auch internationale Hilfsorganisationen vor Ort. Alle versuchen irgendwie auch die Parteien was zusammenzusammeln und dann da zu spenden. Aber ich glaube, im Moment bräuchte man eher noch einen, der das Ganze koordiniert, weil das noch ein großes Durcheinander ist zurzeit.
Aktuelle ziemlich dramatische Eindrücke aus Bangladesch über die Lage der Rohingyas, die aus Myanmar geflüchtet sind. Das waren Eindrücke der Kollegin Silke Dittrich für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Das ist ein globaler Dauerkonflikt um Atomwaffen und Raketentests mit Nordkorea. Und der Rest der Welt, der weiß nicht so recht, wie er umgehen soll mit dem Diktator in Pyongyang. Heute nun hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Regime angeregt. Auf der anderen Seite des Tisches sollten die USA, China und Russland sitzen, so Gabriel. Christina Nagel.
Während die USA und Südkorea Kampfjets über der koreanischen Halbinsel üben lassen, China und Russland ein gemeinsames Militärmanöver starten und der Ton allgemein wieder schärfer wird, appelliert die Bundesregierung an die Vernunft aller Beteiligten. Für die Kanzlerin gibt es nur einen einzigen Kurs, der Sinn macht.
Der heißt diplomatische Lösung und keine militärische Lösung dieses Konflikts.
Außenminister Gabriel macht sich für eine Doppelstrategie aus Druck und Diplomatie stark. Die beschlossenen Sanktionen müssten vollständig umgesetzt werden, um Druck auf den nordkoreanischen Machthaber auszuüben, erklärte Gabriel gestern nach Gesprächen mit dem chinesischen Staatsrat Yang Jiechi. Gleichzeitig müsse es Dialogangebote geben. Ziel müssten direkte Verhandlungen mit Kim Jong-un sein, an denen sich auch die USA, China und Russland beteiligen müssten. Denn für Gabriel steht fest:
Ohne die Kooperation der 3 werden wir die Probleme nicht lösen.
Auch eine Wiederbelebung der sogenannten 6-Parteien-Gespräche, an denen auch Südkorea und Japan teilgenommen haben, kann sich die Bundesregierung vorstellen. Ebenso ein Format, wie es sich bei den nicht minder schwierigen, langjährigen Iran-Atomverhandlungen bewährt hat, an denen sich auch Deutschland beteiligt hat. Die Kanzlerin jedenfalls bekräftigte heute noch einmal ihre Bereitschaft, im Nordkorea-Konflikt mitzuvermitteln. Und auch der Außenminister will weiter jede Gelegenheit nutzen, um eine diplomatische Lösung voranzubringen. Am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York wird er weitere Gespräche führen. Es werden nicht die letzten sein, wie Außenamtssprecher Martin Schäfer heute klarmachte.
Das Iran-Dossier hat 12 Jahre gebraucht, bis es zu einer friedlichen Einigung gekommen ist. Ich hoffe, so lange wird es bei Nordkorea nicht brauchen, aber es ist eher unwahrscheinlich, so fürchte ich, dass es jetzt in den nächsten Tagen in New York da bereits zu irgendwie substanziellen Fortschritten kommen kann. Dazu ist die Lage einfach viel zu verkantet zurzeit.
aber eben auch zu dramatisch, um nur von außen unbeteiligt zuzuschauen.
Apropos Vereinte Nationen, keine Frage, es ist gut, dass es sie gibt, aber so richtig effektiv sind die UN nicht bei Großkonflikten. Dazu sind die Meinungsverschiedenheiten der Länder oft zu groß. Also werden Reformen angeraten. Nur welche? Diplomaten warten mit Spannung auf den ersten Auftritt von Donald Trump. Der US-Präsident wird morgen vor der UN-Vollversammlung sprechen und bei seiner Rede stehen absehbare Reformen weit oben auf der Agenda, verbunden mit Kritik an der bisherigen Arbeit der Vereinten Nationen. Trump ist aber heute schon angekommen in New York. Georg Schwarte war dabei.
Trump schaut mit dem Trump-Blick in den Saal. Motto: alles bestens. Premiere bei den UN für ihn. Das Mikrofon, kleiner Test.
Does red mean it's on or is it off?
On. Ist es bei Rot an, fragt der Guterres, dann geht's los. Der deutsche Botschafter, der britische, der französische Außenminister, sie alle sitzen da und lauschen. Als Nikki Haley sagt, heute beginne ein neuer Tag für die UN, nicht nur weil Trump da ist, weil jetzt die Reform komme. Die UN, sagt sie, habe großes Potenzial. Und mit Potenzial kenne eher der Geschäftsmann Donald Trump sich schließlich aus.
Donald Trump has a businessman's eye for seeing potential. And he sees great potential. Ladies and gentlemen, President Donald J. Trump.
Well, thank you very much. Thank you.
Ein bisschen Beifall für ihn, wohlwollend, die Blicke neugierig, skeptisch, abwartend. Trumps Botschaft an UN-Generalsekretär Guterres: Wir stehen in Sachen Reform an deiner Seite. Wir unterstützen Ihre Bemühungen, das gesamte System auf den Prüfstand zu stellen, damit die UN besser werden beim Management für Frieden und Sicherheit.
Development, Management, Peace and Security.
Einst hatte er die UN einen Debattierclub genannt, wo ältere Herren sich eine nette Zeit machten. Heute klingt das höflicher, wohl auch, weil er ein Manuskript in Händen hält. In den vergangenen Jahren hat die UN ihr Potenzial aufgrund von Bürokratie und Missmanagement nicht ausgeschöpft. Die Deklaration, 10 Punkte lang. Allgemein gehalten, unverbindlich, Tenor, wir unterstützen Guterres, machen die UN schlanker, besser, effizienter. Trumps Botschaft obendrein: Niemand soll über Gebühr militärisch und finanziell für die UN da sein müssen.
We must ensure that no one and no member state shoulders a disproportionate share of the burden. And that's militarily or financially.
Er meint wohl vor allem die USA. Guterres sitzt daneben, nickt, wird danach sagen, was ihm den Schlaf raube. Die Bürokratie, sagt er, sein Versprechen.
Let us never forget that we are here to serve the people.
Alle seien hier, um zu dienen, der Menschheit. Trump, für Guterres, so hofft er wohl, kein Gegner, ein Partner. Wir alle wollen eine UN des 21. Jahrhunderts, die sich um Menschen kümmert, nicht um Abläufe, die effizient ist, nicht bürokratisch.
More on delivery, less on bureaucracy.
Die Deklaration: 128 Nationen haben bis zum Morgen unterschrieben. Haley sorgt es ein kleines bisschen stolz zu ihrem Chef neben ihr.
The response that we've had has been nothing short of fantastic.
65 Nationen fehlen noch, darunter auch die Russen. Die wollen sich von den USA nicht vorschreiben lassen, welche Reformen sie zu unterstützen haben. Ende der Sitzung. Erster Auftritt Trumps. Geschafft. Pannen keine. 4 Tage bleibt der Präsident in New York. Morgen seine Rede im Weltsaal.
Ja, wir sind sehr gespannt und werden dann natürlich auch wieder berichten. Das war Georg Schwarte aus New York für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Menschen in russischen Großstädten leben seit einigen Tagen in Furcht, denn anonyme Anrufer drohen mehrfach mit Bombenanschlägen an zentralen Orten. Mehrfach sind am Wochenende Einkaufszentren evakuiert worden und auch viele Schulen, Bahnhöfe und Hotels wurden vorsorglich geräumt. Der Kreml verurteilt die Drohungen als Telefonterrorismus. Aus Moskau Hermann Krause zu den Hintergründen.
Die Serie der anonymen Bombendrohungen in Russland reißt nicht ab. Am Wochenende war es besonders wieder Moskau. 10 Einkaufszentren wurden evakuiert, 9000 Menschen insgesamt mussten verschiedenste Gebäude verlassen. Im sibirischen Surgut war es ein Einkaufszentrum, in Hantimansisk ein Kino. Damit hat sich die Hoffnung vom Ende der letzten Woche, dass es keine weiteren Drohungen mehr gibt, nicht erfüllt. Insgesamt waren nach unbestätigten Angaben bisher 220.000 Menschen in ganz Russland betroffen. Ein junger Mann schildert, wie eine Evakuierung in Moskau in einem der größten Einkaufszentren nach der ersten Durchsage ablief. Zuerst war es sehr ruhig, keiner reagierte, alle saßen weiter in den Restaurants oder blieben in den Geschäften. Dann, 10 Minuten später, kamen die Wachmänner und riefen die Leute auf, das Einkaufszentrum zu verlassen. Es gab keine Panik, keiner regte sich auf. Doch den Grund für die Evakuierung hatte man uns nicht mitgeteilt. Das Einkaufszentrum blieb bis in den späten Abend geschlossen und wurde mit Spürhunden durchsucht. Der wirtschaftliche Schaden für die vielen Räumungen in ganz Russland geht in die Millionen. Evakuiert werden mussten in den letzten 10 Tagen vorwiegend Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Universitäten oder andere öffentliche Gebäude. Bisher wurde in keinem einzigen Fall ein Sprengkörper gefunden. Wer hinter den anonymen Anrufen steckt, ist nach wie vor nicht bekannt. Telefoniert wird von wechselnden IP-Adressen aus. Immer mehr verdichten sich allerdings Hinweise, dass radikale Mitglieder der Organisation Christlicher Staat, Heiliges Russland so gegen die Aufführung des Filmes Matilda protestieren wollen. Dies legt zumindest die Aussage des Leiters dieser Organisation, Alexander Kalinin, nahe. Auch die Frage eines Journalisten, was er glaube, wer hinter den anonymen Anrufen stecke, sagte Kalinin. Orthodoxe Menschen, russisch-orthodoxe Brüder und Schwestern, die bereit sind, dieser Gotteslästerung zu widerstehen. Der Film verstieß von Anfang an gegen das Strafrecht, und zwar gegen den Paragraphen Verletzung der Gefühle von Gläubigen. In dem Film Matilda wird die Liebesaffäre des letzten Zaren mit einer Balletttänzerin gezeigt. Das Ganze ist im Übrigen historisch verbürgt. Dennoch reißen die Proteste gegen diesen Film nicht ab. Die Hauptrolle spielt der Deutsche Lars Eidinger. Aufgeführt werden soll der Film Ende Oktober.
Und dann noch Sport. Alles wird klar sein. Endlich gibt's keine Zweifelsfälle mehr im Spitzenfußball. Das war einer der Grundgedanken, als der Videobeweis eingeführt wurde in der Bundesliga. Und nun das. Der Videobeweis greift am Wochenende gleich mehrfach, am 4. Spieltag nämlich, und er schafft wieder Zweifel und Streit. Darüber will ich reden mit Burkhard Huber aus der Sportredaktion. Reden wir über das gestrige 5:0 von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Die Kölner haben gesagt, sie wollen Einspruch einlegen. Wogegen genau?
Naja, sie beklagen einen Regelverstoß des Schiedsrichters. Ein Regelverstoß ist was anderes als eine Fehlentscheidung. Wenn man gegen die Regeln verstößt, dann hat man unter Umständen sogar das Recht, dass das Spiel wiederholt wird. Die Kölner regen sich darüber auf, dass es vor dem 2. Tor der Dortmunder einen Pfiff des Schiedsrichters gegeben hat, bevor der Ball über die Linie gegangen ist. Dann gab es das Einschreiten des Videoassistenten, der sagte, hey, du musst das gar nicht abpfeifen, diese Szene. Das war gar kein Foul und der Schiedsrichter gab den Treffer. Aber die Regel sagt, wenn das Spiel unterbrochen worden ist, dann kann danach nichts passieren, dann kann danach kein Tor fallen. Und sie haben trotzdem auf Tor entschieden. Das ist ein klarer Regelverstoß. Jetzt versuchen sie sich irgendwie ein bisschen rauszuargumentieren und die Kölner haben, glaube ich, mittlerweile auch erkannt, dass sie nicht so ganz prickelnde Erfolgsaussichten haben mit ihrem Einspruch, den sie übrigens noch nicht offiziell gemacht haben. Sie wollen es morgen entscheiden, ob sie es wirklich tun werden. Aber alle Juristen, die sich so ein bisschen mit den Durchführungsbestimmungen auskennen im Fußball, sagen, keine Chance auf Erfolg.
Also die haben 2 Tage Zeit nach den Regularien. Was wollen die denn, wenn sie ihn machen, erreichen?
Naja, sie wollen vor allen Dingen Klarheit haben. Wann darf der Videoschiedsrichter eingreifen? Gestern bei diesem Spiel hätte er es eigentlich nicht tun dürfen, weil der Schiedsrichter während der Ball noch lief, das Spiel unterbrochen hatte. Und da war einfach der Videoschiedsrichter nicht gefragt. Und er soll ja sowieso nur eingreifen, wenn es eine ganz klare Fehlentscheidung gegeben hat. Und gestern bei diesem Zweikampf, um den es ging, kurz vor dem 2:0, war das eben keine ganz klare Sache. Da konnte man durchaus auch so entscheiden, wie der Schiedsrichter das getan hat. Aber dann, wie früher in der ersten Klasse, die ganz vorne sitzen, Schnips, 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 ich weiß was, meldete sich der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter zu Wort und hat die ganze Sache dann richtig, man muss schon sagen, ad absurdum geführt. Und jetzt wollen die Kölner, und ich denke, das gilt auch für alle anderen Bundesliga-Vereine, einfach Klarheit haben, wann darf der Videoschiedsrichter was? Und das ist mittlerweile tatsächlich die ganz große Frage.
Ein zweites Spiel, eine zweite Szene, die in diesem Zusammenhang interessant ist, ist das Spiel VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Ein wirklich böse aussehendes Foul des Wolfsburger Torwarts gegen einen der Leistungsträger des VfB Stuttgart. Wie passt das zusammen zu dem Videobeweis?
Gar nicht. Also das muss man auch so sagen. Das ist für mich auch völlig unbegreiflich. Er sitzt als Videoschiedsrichter Dennis Altekin, ein FIFA-Mann, und er hat wirklich Zeit, sich diese Szene nochmal anzugucken. Das war ein wirklich brutales Einsteigen des Wolfsburger Torhüters mit angezogenem Knie, volles Tempo, voller Sprung und dann das angezogene Knie quasi als Schwungbein benutzt und dann seinen Gegenspieler getroffen, ohne Rücksicht auf Verluste. Passiert so ein Foulspiel im Mittelfeld, gibt es sofort eine rote Karte und keine Diskussion. Hier hätte es mindestens Gelb geben müssen und einen Elfmeter. Beides ist nicht passiert. Schiedsrichter und Videoschiedsrichter lagen komplett daneben und der Videobeweis hat nicht funktioniert.
Heißt das dann auch grundsätzlich, dieser Videobeweis taugt nichts?
Also dass jetzt natürlich große Diskussionen entbrannt sind, kann ich schon verstehen, aber ich finde, man muss da auch sagen, der Videobeweis braucht auch Zeit. Ja, da braucht Zeit, bis ihn alle Beteiligten wirklich auch leben und erleben können und auch die Fans ihn erleben können. Gestern in Dortmund, das war bizarr, als dann auf einmal auf 2-0 entschieden wurde, kurz vor der Pause, wusste keiner so richtig, ja, jubeln wir jetzt eigentlich oder jubeln wir nicht. Also das Stadionerlebnis verändert sich auch, aber ich halte es da quasi mit den Fußballern und mit den Trainern und die sagen unisono, der Videobeweis macht den Fußball gerechter. Und ich finde, die ersten Erfahrungen waren jetzt so schlecht auch nicht. Aber am Wochenende hat der Videobeweis ein ganz, ganz schwarzes Wochenende erlebt.
Findet Burkhard Huper aus unserer Sportredaktion. Vielen Dank. Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.